Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Dass es da den Teil in mir gibt, der sich wieder nach vorne schiebt. Und das ist eben genau der Teil, der auch diese Dinge sagt, wie ich bin immer die, die verzeiht. Das ist aber auch der Teil, der einfach glaubt, dass ich es nicht verdient habe.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Ja, heute ist die Mia bei mir und Mia war schon mal bei mir, nämlich mit Max. Und die hatten ein Paargespräch, das findet ihr unter dem Titel Jahrelang betrogen, kann die Beziehung trotzdem weitergehen? Und da hatten wir vor allem auf Max Verhalten fokussiert, weil er halt immer wieder fremdgegangen ist in einer 17-jährigen Beziehung zu Mia. Und heute möchte Mia mit mir sprechen, um mal genau hinzuschauen, was sind denn ihre Anteile, dass sie das auch so lange immer mitgemacht hat und einfach nicht loslassen kann und wollte. Und sie sind ja auch bis heute noch zusammen. Und heute wollen wir deswegen mal genauer auf Mias Anteile schauen. Ja, hallo Mia, schön, dass du nochmal da bist. Wir hatten ja mit dir und Max die Folge, wo es ja darum ging, dass der Max irgendwie nicht treu war in einer 17-jährigen Beziehung und zwar wiederholt fremdgegangen ist. Und wir hatten ja herausgearbeitet, dass das auch viel mit Kindheitstraumata zusammenhängt und einem sehr überhöhten Autonomiesystem. Genau, und du wolltest heute nochmal für dich sprechen, weil wir ja in der letzten Folge gemeinsam mit Max hauptsächlich auch auf Max fokussiert hatten. Und was ist dein Anliegen heute?
Ja, also erstmal danke, dass ich nochmal hier sein darf. Ja, mein Anliegen ist natürlich, dass ich mir ganz gerne meinen Anteil daran auch nochmal genauer anschauen möchte, weil ja, wie er durch sein Leben geht und durch seine Beziehungen ist ja sein Anteil, wo ich, wie mir es auch schön beschrieben, oder wie du es auch schön beschrieben hast, der komplette Kontrollverlust, wo ich wenig Einfluss drauf habe. Aber auf mich selbst habe ich ja Einfluss, ja. Und da möchte ich gern noch genauer hinschauen.
Für mein persönliches Interesse, wo steht denn eure Beziehung im Moment?
Von außen betrachtet relativ Normalität, ist relativ Normalität eingekehrt. Gefühlt immer noch irgendwie so ein in der Schwebe, so ein dazwischen. Und ich merke natürlich schon, dass er sich sehr viel Mühe gibt, jetzt ja keinen Fehler mehr zu machen. Zumindest im Moment.
Ist denn bei Max, auf den wir ja sehr stark fokussiert hatten, weil er ja erstmal auch so offiziell oder offensichtlich das Hauptproblem in der Beziehung ist, irgendwas in Bewegung gekommen seit unserem Gespräch? Also in dem Sinne, dass er weiter an seinen Themen arbeitet, die wir da auch herauskristallisiert hatten.
Ja, also es ist so, dass er therapeutische Hilfe sich, das hat er ja auch schon vor dem Gespräch sich gesucht, aber er geht da auch hin und die Therapeutin hat ihm auch empfohlen, einen Klinikaufenthalt, sich da mal ein paar Wochen Auszeit zu nehmen, in eine Klinik zu gehen. Und sein erster Impuls war da eher, ist nicht so ganz seins. Aber er hat da jetzt schon Kontakt mit der Klinik aufgenommen und so wie es jetzt momentan aussieht, hat er das vor.
Also er bleibt an seinen Themen dran. Mhm. Okay. Und seitdem ist eigentlich auch jetzt auch nichts mehr vorgefallen.
Nein, wie gesagt, es ist eher das Gegenteil, dass er sehr, sehr bemüht ist, jetzt alles richtig zu machen.
Okay. Und du, wo stehst du?
Für mich ist es schon jetzt seit Jahresanfang, aber jetzt auch speziell seit dem Gespräch, ein Wechselbad der Gefühle. Es ist wirklich alles da, von Trauer, Niedergeschlagenheit, Wut, Erschöpfung, Leere, aber auch eben diese Normalität und die Zuversicht und auch die Zuneigung. Also jeder Tag kann anders sein. Und der allererste Impuls nach dem Gespräch bei dir, bei mir, war tatsächlich Niedergeschlagenheit. Und was da so als erstes sich in den Vordergrund unmittelbar danach geschoben hat, war so ein, ja, ich bin mal wieder die, die das alles verzeiht. Ich bin mal wieder die, die das alles aushält. Ich bin mal wieder die, die alles erduldet und die hart im Nehmen ist, so wie du auch gesagt hast. Stimmt ja alles, aber das hat mich so ein bisschen, ja, traurig gemacht und auch so, ja, und der arme Kerl kann ja nichts dazu. Der hat halt, kann nichts dafür, der hat halt schlechte Startbedingungen im Leben gehabt.
Ist das, was du denkst, oder?
Das war so das, was sich im ersten Moment bei mir vorgeschoben hat.
Ah, okay.
Diese Stimme. Wie gesagt, Wechselbad der Gefühle, jeden Tag anders. Ich habe dann auch angefangen, alles mir aufzuschreiben, so wie es mir gerade in den Sinn kommt, alles mal runterzuschreiben, jeden Tag ein bisschen. Und habe auch das Gespräch mir ja noch zweimal, glaube ich, angehört und noch mal Revue passieren lassen. Und natürlich ist es da auch so, oder mir, auf mich wirkte das dann beim nochmal Anhören als ein Auszug, eine Stunde Auszug aus 17 Jahren mit natürlich dem Fokus, deshalb waren wir ja auch da, oder bin ja auch ich da, auf das Problem. Und was mir geholfen hat oder was mich so ein bisschen besänftigt hat, weil ich mit mir selbst gerne hart umgehe, Steffi, war, weil ja eben nicht alles nur schlecht ist und weil auch zwischen den Affären ja auch viele Jahre immer wieder liegen, sodass ich das Ganze beruhigen kann, dass ich mich beruhigen kann und wieder nach mir gucken kann, dass du hast gesagt sowas in der Art, ja, dass eine Beziehung, wie ich sie mit Max führe, eine sehr krasse Eigendynamik auch hat. Und gerade durch dieses Schöne, durch die Nähe und dann diese krassen Distanzmanöver, das war auch so ein Wort von dir, es eben auch sehr schwer ist, da einen kompletten Ausstieg hinzubekommen. Und das war für mich dann auch so ein bisschen, deshalb hat es mich besänftigt, ich bin nicht einfach nur dumm und naiv, sondern es würde auch manchen anderen schwerfallen.
Ja, das kennen ja so viele Menschen in Beziehungen, dass es so gute und schlechte Phasen gibt, beziehungsweise bei mir ganz konkret, dann gibt es lange Phasen, wo der Max treu ist und sie auch viele schöne Momente haben und dann geht er wieder fremd. Und es gibt ja die sogenannten Konditionierungsgesetze aus der Lernpsychologie, also wie eben Verhalten gelernt wird oder eben auch wieder verlernt wird. Und bei der intermittierenden Verstärkung oder Konditionierung geht es darum, dass ein positives Verhalten nicht immer belohnt wird, sondern manchmal auch bestraft. Und das hat man sehr schön mit Hühnern untersucht. Also, man hatte Hühner, die haben immer Futter bekommen, wenn sie eine bestimmte Taste gedrückt haben. So, die drückten die Taste und dann gab es eine Futterpille. Die Hühner haben natürlich wie blöd auf diese Taste gedrückt und bekamen immer ihre Pillen. Jetzt wollte man den Hühnern dieses Verhalten abgewöhnen und es gab einfach kein Futter mehr. So, dann drückten die noch eine Zeit lang weiter auf die Taste, aber irgendwann hatten sie es kapiert, es gibt nichts mehr. Und dann gab es aber eine zweite Versuchsgruppe von Hühnern. Und die hat mal Futter bekommen und mal nicht. Das heißt, die haben die Taste gedrückt, dann gab es Futterpillen, dann haben sie ein paar Mal gedrückt, dann gab es keine, dann gab es wieder welche und so weiter und so fort. Und dann wollte man denen abgewöhnen, diese Taste zu drücken. Denen war das schier nicht abzugewöhnen, weil sie ja immer noch gehofft haben, es gibt doch noch mal was Gutes, es gibt doch noch mal was Gutes. Und so ist das eben auch bei Beziehungen. Wenn ich in einer Beziehung festhänge, wie mir, wo es immer wieder schöne, also Belohnungsphasen gibt, das ist jetzt im positiven Sinne die Futterpille, gefolgt von Phasen, wo gar nichts passiert oder sogar Schlechtes passiert, dann ist es sehr schwierig, aus dieser Beziehung auszusteigen, weil die Hoffnung auf ein Happy End und dass es wieder tolle Phasen gibt oder nur noch tolle Phasen gibt, ein richtiges Happy End, dass der Jackpot noch irgendwo lauert in der Beziehung, diese Hoffnung, die ist dann halt ganz schwer aufzugeben. Und das sind eben die Schwierigkeiten in solchen Beziehungen, die im Grunde genommen Achterbahn fahren. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass man aus diesen Beziehungen schwer aussteigen kann. Und da kommt natürlich wieder der starke Kontrollimpuls ins Spiel, denn über den hatten wir ja auch geredet, auf deiner Seite, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil dieser Dynamik. Aber trotzdem will ich kurz nochmal darauf eingehen, wie du eben eigentlich angefangen hast. Ich, die immer verzeiht, ich, die hart im Nehmen ist, dass das so ein Hauptteil ist, der dich irgendwie runterzieht, beschäftigt und traurig macht. Und was mir daran so auffällt, da geht es ja wirklich eigentlich um dich. Also das sind ja im Grunde Selbstvorwürfe,
ja,
oder?
Ja.
Das Weil du hast ja immer wieder verziehen. Du hättest ja schon vor 16 Jahren sagen können, pass mal auf, mein Freund, mit
Ganz
mir
genau.
nicht. So,
genau.
Also geht es ja da um das Thema, wie stehe ich da eigentlich zu mir selbst? Kann ich mit meinen Entscheidungen, die ich da immer wieder getroffen habe, Frieden schließen oder mir das verzeihen? Oder was ist das Thema?
Das Thema ist, dass es, also ich muss ein paar Schritte zurück, Entschuldigung, aber als ich Max kennengelernt habe, ging es mir psychisch nicht gut. Ich war ja auch nicht umsonst zu der Zeit in einer Psychotherapie. Und gerade auch in der Beziehung mit Max, was aber mir ja auch nicht zum ersten Mal passiert ist, wurden meine, oder da werden eigentlich immer meine schlimmsten Wunden, kann man das so sagen, immer wieder getriggert. Und da bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, habe mir gedacht, so, das muss einen anderen Weg geben. Es kann nicht sein, dass mein Seelenheil abhängig ist davon, was mein Partner tut oder nicht tut. Es war auch noch begleitet von der Therapeutin damals mit, völlig ohne die Frage zu beantworten, muss es auf eine Trennung rauslaufen oder nicht, sondern guck nach dir. Also ich glaube auch, dass es mit ein Grund ist, dass ich gelernt habe, trotz dieser Beziehung sehr auch nach mir zu gucken und zu gucken, was tut mir gut. Ich habe mich da ja auch ein Stück weit ganz gut eingerichtet, weil es hat auch Vorteile, einen Partner
Warte mal,
zu haben.
Verstehe ich dich richtig? In der Therapie und folglich eben damit zusammenhängend auch in deinen eigenen Überlegungen ging es mehr um die Frage, wie kann ich im Grunde für mich sorgen, dass es mir trotz dieser Beziehungsqualität gut geht und nicht so sehr um die Frage, Grenzen zu setzen. Habe ich das richtig verstanden?
Tatsächlich, also es war jetzt nicht, dass es trotz der Beziehung, sondern die Beziehung, also Trennung ja oder nein, wurde da auch komplett ausgeklammert, sondern nur, wir gucken jetzt, oder wir nicht, ich guck nach mir. Wie kann ich mich stärken?
Mhm.
Die Grenzen, ich denke schon, dass ich meine Grenzen gesetzt habe im Sinne von, sie ihm klar kommuniziert habe. Es ist dann eher die Frage, wie ich diese Grenze verteidige, wenn sie denn überschritten wird.
Ja, welche Konsequenzen erfolgen.
Genau, welche Konsequenzen erfolgen. Und ich wollte das auch sagen, dass ich mich in der Beziehung ja auch ein Stück weit ganz gut selbst eingerichtet habe und es mir da den Fokus auf das, was gut läuft, versucht habe zu legen. Merke aber, und das ist jetzt auch der Grund, ja, warum ich da bin, wenn dann so was Krasses wieder passiert, dass es da den Teil in mir gibt, der sich wieder nach vorne schiebt. Und das ist eben genau der Teil, was ich anfangs schon gesagt habe, der auch diese Dinge sagt, wie ich bin immer die, die verzeiht. Das ist aber auch der Teil, der einfach glaubt, dass ich es nicht verdient habe.
Oh, und jetzt kommt immer eine Menge Trauer hoch.
Auch dass ich letztendlich selbst schuld bin.
Selbstschuld? Inwiefern?
Naja, jetzt in Bezug auf Max könnte man ja sagen, ich hätte ihn einfach verlassen können schon früh.
Also Schuld im Sinne von, ich hätte das beenden müssen.
Ich hätte es beenden können zumindest. Also ich habe keinen Grund zu jammern, wenn ich es nicht tue.
Mhm.
Und das ist dieses, irgendwie habe ich es auch nicht verdient, ist nicht zum ersten Mal in der Beziehung mit Max. Das ist, ich merke schon auch, dass es diesen Anteil, dass der sich wie ein roter Faden ein Stück weit durchzieht und mich zumindest in meiner Partnerwahl jeweils mit beeinflusst hat.
Was meinst du jetzt konkret, dass du immer wieder zu kurz gekommen bist in Partnerschaften?
Nein, aber dass ich eine unglückliche Wahl getroffen habe für die Partnerwahl.
Okay.
Ungünstige, vielleicht.
Ja. Und was genau möchtest du jetzt reflektieren?
Ich möchte...
Die ungünstige Partnerwahl, das dir selbst verzeihen, das, warum ist es so, dass ich eigentlich irgendwie nie davon losgekommen bin?
Ich würde gerne diesen roten Faden mit deiner Begleitung noch ein Stück weit zurückverfolgen und nochmal angucken. Und diesen Anteil in mir, den ich ja sehr gut kenne, und es gibt aber auch die anderen Anteile, die wissen, dass ich wertvoll bin, die wissen, dass ich sehr wohl es verdient habe, aber diesen Anteil, der eben genau das Gegenteil meint und dann in dem Moment oder in so Momenten, wenn der Stress nur zu hoch ist, dann doch wieder das da alte Muster durchbrechen und die Vorhand gewinnt. Und da würde ich gerne noch weiter mir das anschauen und vielleicht Frieden mitschließen oder okay, wie auch immer man das nennen kann.
Nur damit ich es richtig verstanden habe. Ich habe dich jetzt so verstanden, es gibt einen Anteil in dir, der eben im tiefsten Inneren glaubt, du hast es nicht verdient und der auch dafür sorgt, dass du immer wieder verzeihst. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube schon.
Dass also irgendetwas kontra. Also es gibt so Anteile, die sind wahrscheinlich auch eher verstandesgeleitet. Das musst du dir nicht bieten lassen und du hast es nicht verdient. Aber es gibt sowas wie einen harten inneren Kern und der sagt, doch, hast du. Mhm. Und der führt dazu, wenn ich das richtig verstehe, dass du dann immer wieder auch verzeihst und dich nicht trennst.
Ich denke, es ist zumindest ein Anteil daran, ja.
Okay. Mhm. Und den würdest du gern genauer verstehen. Also der Anteil, ja, der eigentlich dran festhält.
Ja.
Dann verleih dem doch mal Sprache. Also wenn du diesen Anteil mal spürst, beziehungsweise kannst du ihn spüren. Also wir wollen jetzt wirklich mal genau diesen Anteil uns angucken. Nicht die klugen, gesunden, vernünftigen Anteile, sondern den Anteil, der so tief drin sitzt und sagt, du hast es eben doch verdient und du bist schuld. Und kannst du den spüren?
Ja.
Wo spürst du den im Körper?
Überall, hier im Bauch, im Hals.
Was ist das für eine Qualität? Also zieht das, drückt das, pocht das? Ist es warm?
Es drückt und ist schwer.
So eine drückende Schwere. Und hat die einen Gefühlsnamen? Ist das sowas wie Trauer oder Wut? Also so ein dieses drückende Schwere, was für ein Gefühl, glaubst du, ist damit verbunden, wie man das benennen würde?
Ich denke schon eher Traurigkeit.
Traurigkeit. Ist das eine Trauer, die du schon lange kennst in deinem Leben?
Ja.
Wenn du mit der Trauer mal versuchst, so innerlich ein bisschen in die Vergangenheit zu reisen, was glaubst du, wann du die das erste Mal gespürt hast, beziehungsweise wie alt die ist, wie lange du die schon kennst?
Also diese Trauer oder dieses Gefühl, ich bin nicht wichtig, das ist schon immer.
Okay, du hast jetzt eben auch einen ganz, ganz wichtigen Glaubenssatz genannt, der natürlich gleichzeitig auch ein Gefühl ist, ich bin nicht wichtig. Aha, das ist also das Epizentrum?
Ja.
Ich bin nicht wichtig.
Ich bin nicht wichtig, ja.
Okay. Und wenn du jetzt nochmal genau dahin spürst, ist das der Impuls, ist das wirklich so das Epizentrum von ich verzeih dir immer wieder und bleib letztlich bei dir, obwohl du mich so oft verletzt hast. Ist das so der Hintergrund, von dem das so ausgeht?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Gut, dann haben wir es jetzt schon sehr, sehr konkret. Und das sitzt wohl extrem tief, dieses Gefühl.
Das sitzt tief, ja. Und aus diesem Ich bin nicht wichtig ist später, und daran kann ich mich sehr gut erinnern, ein Ich bin selbst schuld geworden.
Mhm. Mit was in deiner Lebensgeschichte hat das Ich bin nicht wichtig zu tun? Also, was habe ich ganz einfach gefragt, was haben deine Eltern gemacht, dass du zu dem Gefühl gekommen bist, dass du nicht wichtig bist?
Also ich für mich, ich weiß nicht, ob ich das trennen muss oder ob das zusammengehört, dieses Ich. Ja, das, ich will auch irgendwie meine Eltern da jetzt um Gottes Willen nicht schlecht reden. Ganz bestimmt nicht. Aber ich habe irgendwie als Kind oft das Gefühl gehabt, ich bin nicht so wichtig wie meine älteren Geschwister.
Mhm.
Und da war einfach schon alles da, es war auch nichts Besonderes mehr und es musste auch so irgendwie mitlaufen. Das heißt nicht, dass meine Mutter mich nicht geliebt hat. Also das, ich bin mir sicher, dass sie mich trotzdem geliebt hat. Ich weiß es ja auch. Aber als ich 19 oder 20 war, ich weiß nicht mehr genau, hat sie mir mal erzählt, dass sie sehr, sehr unglücklich war, als sie mit mir wieder schwanger wurde und diese Schwangerschaft und das Baby auch nicht wollte. Die vorangegangene Schwangerschaft war sehr, sehr, sehr schwierig und davor hatte sie Fehlgeburten und sie hat sich völlig überfordert gefühlt, dass so schnell schon wieder eine Schwangerschaft war. Und dass sie dann irgendwann, sie musste sehr viel liegen bei der vorangegangenen Schwangerschaft, fast nur. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie dann irgendwann so eine Vereinbarung mit mir, dem Ungeborenen, getroffen hat. Sie würde sich nicht irgendwie einschränken oder schonen. Wenn es hebt, ist gut. Und wenn nicht, dann nicht. Und sie hätte
wenn's
nicht.
Was ist gut?
Wenn es hebt.
Das heißt,
wenn die Schwangerschaft gut geht, ist gut. Also sie kann sich nicht wieder so einschränken und so schonen bei dieser Schwangerschaft, wie sie bei der vorangegangenen Schwangerschaft es tun musste. Und sie hätte nicht einen einzigen Tag ein Problem in der Schwangerschaft mit mir gehabt. Das ist das. Und auch als Baby wäre ich völlig pflegeleicht gewesen. Und immer brav und habe alles erduldet.
Also es scheint, das liegt einfach jetzt so sehr auf der Hand, dass das wirklich so eine ganz, ganz tiefe Message war, eine ganz tiefe Botschaft, die du schon im Mutterleib empfangen hast. Ich muss pflegeleicht sein.
Mhm.
Sonst überlebe ich vielleicht nicht. Also, ne, also es geht ja gerade so. Ganz am Anfang geht es eigentlich auch um Leben und Tod und das spüren ja die Säuglinge, also weil sie ja völlig ohnmächtig auf die Welt kommen. Und dass du diese Botschaft irgendwie aufgesogen hast.
So kann ich es mir auch nur erklären. Aber es war, und das hat sie mir auch gesagt und das weiß ich auch, dass als ich dann auf der Welt war, sie darüber natürlich sehr glücklich war.
Mhm.
Und heilfroh war, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also von daher musste es ja sogar noch vorgeburtlich auch mitgelegt worden sein.
Mhm.
Aber als sie mir das damals gesagt hat, als ich da wie gesagt 19 oder 20 war, war das für mich einfach so ein, jetzt verstehe ich endlich, warum ich mich immer so gefühlt habe.
Okay.
Also es ist nicht, dass ich erst seitdem denke, es ist so, sondern es war für mich eine Erklärung, warum ich so oft das Gefühl habe, ich bin die Unnötige, die es nicht mehr gebraucht. Die hat's, ja. Die Familie war vorher komplett.
Mhm. Okay. Und wie fühlt sich das jetzt so an, wenn du dich daran erinnerst oder darüber erzählst?
Fast ein bisschen schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber, weil ich auch, ja, fühle mich fast, wenn es jetzt unfair wäre, dass ich das sage.
Das habe ich mir irgendwie fast gedacht, weil diese Loyalität und Liebe, die du ja auch zu deiner Mutter verspürst, natürlich der Grund sein kann, warum es dir so schwer fällt, dich von diesem Gefühl auch zu befreien. Weil die Voraussetzung wäre ja, dass du es validierst, dass du sagst, ja, das war wirklich so.
Schwer.
Ist schwer, ne? Weil, kannst du mal versuchen, dein inneres Dilemma gerade zu beschreiben?
Weil gleichzeitig dieses Verständnis dann kommt, dass ich habe selbst Kinder und beides zwar Wunschkinder, aber ich kann verstehen, dass es Situationen im Leben einer Frau gibt, wo sowas einfach überhaupt nicht passt. Und ja, da ist kein Vorwurf da. Mhm.
Ja, also du verzeihst ihr das ja.
Ich verzeihe ihr das ja. Ja, meine Mutter ist auch gestorben vor 2 Jahren, sehr plötzlich, sehr schnell. Und auch da ist diese Traurigkeit, weil ich auch immer, ja, weil dann manchmal hochkommt, ich wäre ja gern eine bessere Tochter gewesen.
Oh je. Also da auch ein starkes Schuldgefühl.
Ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, warum.
Also auch nur gefühlt und ja, nicht wirklich ja, begründet.
Ja.
Kannst du mal versuchen, irgendwie so zu ertasten, was das sein könnte mit diesem Schuldgefühl, woher das kommen könnte? Vor allen Dingen, wenn du sagst, ich habe mir objektiv vielleicht gar nichts vorzuwerfen, sondern eher so ein komisches, diffuses Gefühl in dir ist.
Also es ist wirklich so, dass es ein diffuses Gefühl jetzt zumindest mal aus der Kindheit oder dass mir in der Kindheit da jetzt auch nichts wirklich konkret einfällt, was es rechtfertigen würde, dass ich mich schuldig fühle ihr gegenüber. Ich kann mir auch nur so versuchen, das herzuleiten. Ich war ein sehr, sehr sensibles Kind. Dementsprechend glaube ich auch oft, als ich etwas älter wurde, dann doch als ich größer wurde, als Baby noch nicht, anstrengend. Und ich glaube, meine Mutter war in ihrer Rolle, es war halt auch eine ganz andere Zeit, wir sprechen von den 70er Jahren, nur als Hausfrau und Mutter nicht immer glücklich. Ich glaube, sie war auch oft frustriert und hätte gerne auch noch was anderes vom Leben gehabt. Und sie war, also ich habe diese Frustration und die Unzufriedenheit, glaube ich, als Kind auch gespürt. Und vielleicht wollte ich sie auch irgendwie immer glücklich machen.
Also was ich bei dir einfach so heraushöre, ist wie so eine Grundschuld, dass es dich gibt.
Ja, da habe ich auch schon mal reingespürt, ob es sowas ist wie, habe ich überhaupt eine Daseinsberechtigung? Aber das ist nicht so das Hauptgefühl, wo ich so mit in Resonanz gehe dann. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Daseinsberechtigung, ist das jetzt nicht der Satz, mit dem ich so in Resonanz gehe.
Der ist zu stark. Es ist aber, wenn ich nicht wäre, wäre Mama vielleicht fröhlicher oder ich trage mit dazu bei, dass Mama nicht ihr Leben führen kann. Sowas in die Richtung.
Also vom Kopf her würde ich sagen, nein, also wenn ich jetzt, ich war als Kind damals, ja.
Ich versuche ja, deine Gefühle anzusprechen, ja, und wenn du sagst, das ist es nicht, dann sagst du, ich will überhaupt nichts hier unterstellen oder reinschieben, was nicht stimmt. Für mich fühlt es sich einfach so an, die Mama war halt gestresst und du hast so gespürt, das ist ein bisschen zu viel mit den Kindern und sie, eigentlich ist es auch nicht ihr Ding mit dem nur Mutter sein und ich bin der Nachzügler, ich war jetzt auch nicht so auf dem Programm. Da ist so eine gewisse Schwere, ich sag mal so, ich spreche mal so ins Unreine, sowas wie ohne mich wäre es leichter oder so.
Ja, so ein bisschen in die Richtung geht es schon, ja.
Wenn es dir möglich ist, versuch mal wirklich dem Gefühl Raum zu geben. Also in dem Sinne von, lass den Kopf so gut es geht jetzt mal draußen und versuch einfach nur mal dahin zu spüren. Vielleicht lautet der Satz auch anders, das war jetzt nur so ein Vorschlag von mir. Ohne mich wäre es leichter.
Ich kann den Satz gar nicht richtig zulassen, tut mir leid in mir.
Okay, was ist da gerade?
Ich weiß nicht, ob der so wirklich passt, wenn ich da rein spür. Ja, warte mal. Vielleicht habe ich das damals als Kind aber so gedacht, das kann schon sein. Aus meiner heutigen Sicht natürlich weiß ich, dass es auch nicht viel leichter gewesen wäre ohne mich. Aber ja, als Kind kann das schon sein, ja.
Ja, was die Mia hier beschreibt, ist ein Problem, was mir sehr, sehr häufig begegnet in der Arbeit mit Klienten. Und zwar, dass der Kopf immer so ein bisschen dazwischen funkt. Weil der kluge Kopf, der weiß natürlich, auch im Fall von Mia, ja, die Mama hat mich schon geliebt, auf jeden Fall. Auch wenn sie es vielleicht nicht immer ganz so zeigen konnte, wie ich es vielleicht als Kind gebraucht hätte. Und auf der anderen Seite ist dieses Gefühl von, also in ihrem Fall, ja, irgendwie, ich bin nicht wichtig und meine Gefühle sind nicht so wichtig. Und so ein tieferes Gefühl, was sie auch wirklich beschäftigt, das haben wir ja gemerkt, was auch Trauer auslöst, eben von nicht wichtig sein. Und dann funkt aber wieder der Kopf dazwischen mit der Loyalität und die Mama hat es doch aber nicht gemeint und natürlich hat sie dich lieb gehabt. Und dann fällt es vielen Menschen schwer, diesem Gefühl, was ja einfach auch da ist, wirklich Raum zu geben, das ernst zu nehmen und anzuerkennen. Weil der Kopf sagt, nee, das geht jetzt zu weit, die hat sich doch Mühe gegeben, du hast die Mama doch auch lieb und sie hat dich ja auch lieb gehabt und sie hat doch ihr Bestes gegeben. So, und die beiden stehen dann so im Widerstreit. Aber das Gefühl, dieses innere Schattenkind steuert ja doch verdammt mächtig aus dem Hintergrund. Und dieses Gefühl kann ich eben nicht bearbeiten, wenn ich den Kopf immer dazwischen sprechen lasse. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass man dem Kopf mal sagt, weißt du was, du hast ja recht und es ist alles richtig, was du sagst. Trotzdem gibt es da noch was anderes. Und ich möchte dieses andere, dieses tiefere Gefühl jetzt wirklich auch mal wirklich verstehen. Ich möchte es annehmen, akzeptieren, dass es dieses Gefühl gibt und dass es vor allem auch seine Berechtigung hat. Also im Psychologendeutsch gesprochen, ich möchte dieses Gefühl mal wirklich validieren, denn sonst kann ich es einfach nicht bearbeiten. Und dabei ist es einfach ganz wichtig, dass man beiden die Erlaubnis gibt, da zu sein. Also dass das Gefühl die Erlaubnis hat, da zu sein. Aber auch, dass man anerkennt, ja, ich habe meine Eltern lieb und in, also Mias Fall jetzt, meine Mama hatte mich auch lieb und gleichzeitig war aber auch das andere da, dass das eine das andere einfach nicht ausschließt, sondern dass man diese beiden Zustände nicht durch ein Ja-Aber, sondern durch ein Un verbindet, denn dann darf beides existieren und dann kann man sich auch diesem inneren Schattenkind zuwenden. Das ist ja immer so die hohe Kunst, so den klardenkenden Verstand, der ja in der Regel eigentlich auch immer recht hat. Von diesem tief sitzenden Gefühl zu unterscheiden. Aber dieses heimtückische Gefühl ist halt oft das, was einem aus dem Hintergrund steuert. Mhm. Und nicht immer der kluge Verstand. Mhm. Insofern wäre es, glaube ich, für dich ganz, ganz wichtig, dass du mal so einen Kontakt dazu kriegst, weil dieser Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig und ich bin schuld, das sind ja zwei, die wir schon mal ganz klar identifiziert haben, die sind ja schon stark in dir drin und die sind auch emotional stark präsent. Die hattest du ja eben am Anfang des Gesprächs, konntest das sofort spüren. Mhm. Ich glaube, es geht gerade darum, mal zuzulassen jetzt in diesem Gespräch, wie es wirklich war. Und nicht darum, dass du deine Mutter verstehst, dass du deine Mutter lieb hast, dass deine Mutter dich lieb gehabt hat. Mhm. Na, das setzen wir alles voraus. Es geht jetzt nur um dieses subjektive Empfinden als Kind, wie es wirklich war. Kannst du versuchen, da nochmal einen Kontakt zuzubekommen?
Ja, mein subjektives Empfinden als Kind war schon auch dieses, weil ich eben so sensibel, so empfindlich, wie es immer hieß, war, dieses, ich darf auch nicht so sein, wie ich bin. Wenn ich so bin, wie ich bin, falle ich zur Last oder bin ich anstrengend oder wie auch immer.
Ja. 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 Genau, also dir wurde ja immer wieder nahegelegt, dass deine Gefühle eigentlich nicht richtig sind. Ne? Weil zu empfindlich. Mhm. Und damit hast du ja gelernt, mit den Gefühlen, erstmal sind sie nicht ganz richtig, wie ich fühle.
Ja, das ist.
Mhm. Ich fühle nicht richtig. Und zweitens, wenn ich richtig fühle, falle ich zur Last.
Ja. Das trifft's. Also was die Kindheit betrifft, das passt, genau.
Kannst du noch mal nachfühlen, bitte, körperlich? Wie fühlt sich das jetzt an? Also meine Gefühle sind nicht richtig. Was ich fühle, damit fahre ich zur Last. Und damit sicherlich auch verbunden, es ist halt dann auch nicht wichtig, was ich fühle, ne? Es ist auch nicht. Und ich bin schuld, wenn die anderen gestresst sind. Wie sich das jetzt im Körper anfühlt.
Naja, das ist dieser Druck in der Brust und in der Magengegend. So zusammengepresst.
Mhm. Ja.
Und auch einsam ein Stück weit, ja, unverstanden.
Ja, stimmt, einsam, ja, richtig. Weil dadurch warst du ja eigentlich ein bisschen auch allein in der Familie, beziehungsweise die Verbindung ist dann immer abgebrochen, ne? Wenn es um deine Gefühle ging, ist deine Mutter, deine Eltern sind nicht richtig in der Verbindung mit dir geblieben, sondern haben die Verbindung eigentlich eher unterbrochen in dem Sinne, damit wollen wir jetzt nichts zu tun haben, das ist zu viel.
Mhm.
Richtig?
Ja. Das ist zu viel, ja. Oder jetzt nicht angemessen.
Genau, genau. Wie ist das, Mia, wenn du dir das jetzt mal so wirklich eingestehst? Dass das so war.
Ja, ich kann mir das schon eingestehen, ja. Es ist ja auch so, es war ja so, ja.
Trotzdem ist es ja, wenn ich dich richtig verstehe, ein Stück weit neu, dir das wirklich einzugestehen, weil ja eigentlich dein Kopf dem innerlich immer schnell ein Ende gemacht hat. So wie eben auch am Anfang des Gesprächs, bis ich sagte, so, verlass uns immer versuchen, ganz verändert das was in dir. Das dir einfach mal wirklich einzugestehen, ja, das war so.
Ja, ich muss jetzt, da schiebt sich immer die Loyalität dazwischen.
Genau. Ja.
Ja.
Und damit liegt der Fall eigentlich ziemlich klar. Das ist das uralte Lied der Loyalität und Liebe zu den eigenen Eltern, das verhindert, dass man seine uralten Glaubenssysteme, das ist ja mehr als ein Glaubenssatz, es ist ein ganzes Gefühl, ein Riesengefühlsding, was daran hängt und Verhaltensstrategien, irgendwie in der Tiefe nicht an die rankommt, weil die Loyalität verhindert, dass man sich eingesteht, dass es war.
Das war so. Also, man traut sich nicht, das innerlich zu validieren, weil sofort, du hast es eben so schön vorgemacht, ich glaube, damit können sich echt viele auch identifizieren, die das Gespräch hören, die Loyalität dazwischen funkt. Und solange es nicht wahr ist, kannst du es nicht bearbeiten. Und so einfach ist es. Ja, was nicht wahr ist, kann man nicht bearbeiten. Ja, und damit haben wir eigentlich so ein kleines Bündel an Glaubenssätzen mit dazugehörigen tiefen Gefühlen und dann natürlich entsprechenden Verhaltensweisen und Entscheidungen, die du triffst, die so das Epizentrum sind von dem Teil in deinem Leben, wo du vielleicht öfter sagst, da stehe ich mir im Weg oder sorge ich nicht gut genug für mich oder da müsste ich früher Grenzen machen oder dann müsste ich einfach auch mal wütend werden. So, ne?
Müsste ich einfach auch deutlich mal Nein sagen, ja.
Genau. Das geht aber schwer, wenn die eigenen Gefühle ja zu sensibel sind. Wenn die eigenen Gefühle nicht so wichtig sind, wenn man mit den eigenen Gefühlen zur Last fällt, wenn die eigenen Gefühle eigentlich gar nicht richtig wahr sind, auf welcher Entscheidungsgrundlage willst du denn dann da Nein sagen? Verstehst du, was ich meine?
Ja, es ist auch, ja, ich habe da gerade mitgedacht und das jetzt auch wieder bezogen auf die Beziehung mit Max, weil ich ja auch im ersten Gespräch schon gesagt habe, dass das Schlimmste die Lügen sind. Und das ist nämlich genau, wenn ich es dann anspreche, weil ich was spüre und es wird gesagt, nein, nein, das verstehst du falsch und es war doch so und so. Und
genau. Sei mal nicht so empfindlich.
Oh, ja.
Und dann ist natürlich wieder dieses, ja, klar, alter Trigger.
Genau. Was ich wahrnehme, stimmt nicht.
Ja.
Und das macht es dann auch so. Deswegen ist das auch das Schwerste für mich, auszuhalten, ja. Da bin ich ja regelrecht froh, wenn es dann endlich ausgesprochen ist und ich weiß, das war richtig, was ich gespürt habe.
Genau. Das ist dir im Zweifelsfall wichtiger, dass du dich auf deine fünf Sinne verlassen kannst, als dass Max untreu ist.
Ja.
Was ja eigentlich auch verständlich ist, weil dieses, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich überhaupt nicht auf meine Sinne verlassen, auf meine Einschätzung der Realität da draußen, das ist ja komplett bedrohlich, ne? Also wenn man das Gefühl hat, man hat einen ganz schlechten Kompass für dieses Leben, weil das macht ja Angst, wenn man Situationen nicht einschätzen kann.
Ich glaube aber, dass ich einen sehr guten Kompass habe und dass ich, wie gesagt, sehr, sehr viel intuitives Empfinden habe. Aber mir da letztendlich auch hundertprozentig zu vertrauen, das ist das Problem.
Eben, natürlich, weil dir das ja immer ausgeredet wurde. Was heißt immer ausgeredet? Ja. Ist das übertrieben, weil du weißt, was ich meine? Ja, es war halt einfach nicht so erwünscht. Weil natürlich deine Eltern mit Sicherheit einfach auch ein bisschen überfordert waren mit dem Kind, was sehr viel wahrnimmt, was sehr sensibel wahrnimmt, was vielleicht stärker ins Gefühl geht. Na, weil das muss man ja als Eltern auch sich richtig dazu verhalten können. Und du sagst selber, du bist in den 70er Jahren groß geworden. Da hatten wir eh noch mal andere Zeiten, wie mit Gefühlen überhaupt umgegangen wurde. Ne? Und aber das Päckchen, was du jetzt zu tragen hast, ist eben dieses, ich fühle zu viel, ich fühle nicht richtig, ich falle zur Last und ich bin nicht wichtig.
Genau.
Und aus meiner Sicht wäre eigentlich die richtige Intervention im ersten Schritt mit sehr viel Selbstmitgefühl anzuerkennen, dass es wirklich wahr ist. Dass das wirklich so war. Und wenn dann wieder dieses Loyalitätsgefühl zu deiner Mutter sich meldet, vielleicht kannst du es einfach verbinden und Mama, ich habe dich trotzdem lieb. Ne? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Weil es ist so wichtig, dass du es anerkennst, weil du es sonst nicht verarbeiten kannst. Weil dann musst du es immer wieder verdrängen, dann war es eben doch nicht so wahr, die Loyalität zu den Eltern ist wichtiger. Ja, dann bleibt es aber so. Na, dann kannst du diese alten Gefühle, diese alten Glaubenssysteme, dieses innere Schattenkind eben nicht an die Hand nehmen und, weißt du, ganz anders in dir integrieren, weil dann musst du es ja immer wieder beiseite schieben. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also eigentlich nicht immer, nicht nur das volle Verständnis zu zeigen, sondern eben, ja, oder trotz Verständnis, aber auch anerkennen.
Genau.
Ja.
Und genau wie du sagst, habe ich angefangen bei deiner Mutter. Weil du hast es ja bei Max wahrscheinlich fortgesetzt in irgendeiner Form, ja. Aber dass du bei deiner Mutter anfängst und dir wirklich eingestehst, ja, das war so. Genauso habe ich mich gefühlt. Und Mama konnte nicht gut mit meinen Gefühlen umgehen. Und ich habe oft gehört, ich wäre zu empfindlich. Und deswegen habe ich bis heute so das Gefühl, was ich fühle, ist ja gar nicht richtig. Oder ich darf nicht so fühlen. Oder ich darf vielleicht nicht so sein, wie ich bin. Und da in so eine liebevolle Selbstannahme zu gehen. Und wenn die Loyalitätsstimme dich zur Ordnung rufen will, dass du sagst, ja, ich weiß, und Mama, gleichzeitig bin ich dir dankbar und ich habe dich lieb. Und gleichzeitig, ne? Und trotzdem ist das andere auch da und darf da sein.
Also ich glaube, so kann es gehen auf jeden Fall. Ja. Muss ich üben.
Natürlich. Natürlich. Ich würde jetzt gerne noch mal so einen letzten Bogen mit dir schlagen, und zwar den wieder in die Gegenwart. Bei all dem, was wir jetzt besprochen haben und was wir so ein bisschen noch mal ans Tageslicht gehoben haben, was haben diese Erkenntnisse von heute mit deiner Beziehung mit Max zu tun? Also inwiefern hat dieses alte Glaubenssystem dich in der Beziehung mit Max beeinflusst?
Naja, was mir da sofort als erstes auffällt, ist dieses mir absprechen, dass so eine Wahrnehmung, meine Gefühle stimmen. Und dass mich das dann eben sehr schnell verunsichert und ich stelle mich in Frage, bin ich wirklich zu empfindlich, bin ich hier wirklich zu misstrauisch oder wie auch immer. Und vielleicht auch überhaupt dieser Hang zur Loyalität. Mhm. Also wenn man jetzt von dem was Einfluss, ne? Also was, ja, ist, was ich da, was mich da heute noch beeinflusst. Also ja, dieses immer Verständnis für den anderen zu haben. Und ich nehme mich ja letztendlich selber nicht so wichtig.
Genau.
Das kommt mir jetzt gerade. Ja.
Ja. Genau, das ist, denke ich, das könnte sehr gut der Punkt sein, dass du sehr früh gelernt hast, deine Gefühle nicht so wichtig zu nehmen, dich da zurückzunehmen. Und durch Verständnis für den anderen, für deine Mama, Eltern, über deinen Vater haben wir jetzt nicht gesprochen, aber bleiben wir bei der Mama, dadurch die Bindung halt zu halten. Mhm. Eine Bindung heißt für dich mehr, ich gucke, was braucht der andere, als ich kann darauf vertrauen, dass jemand auch wirklich nach mir schaut. Mhm. Also Bindung heißt für dich mehr, ich muss mich bemühen, als es wird sich um mich bemüht.
Bindung heißt für mich, also aus diesem kindlichen Muster heraus, ich bin verantwortlich fürs Gelingen der Beziehung, ganz klar. Ja. Das ist wie, als hätte ich es mit der Muttermilch aufgesogen, wirklich. Ja. Das ist, seit ich denken kann, so.
Ja. Und das ist ja so ein tiefes Programm, was viele Menschen haben. Das eigentlich immer dann eintritt, wenn die Eltern aus welchem Grund auch immer ein bisschen überfordert sind, dem Kind die Bindung, Liebe und Zuwendung zu schenken und Aufmerksamkeit, die es eigentlich gebraucht hätte. Und dann verkehren sich die Rollen. Dann guckt das Kind, wie schaffe ich es? Jo, und das Programm ist natürlich ein Riesenschattenkind. Oder was heißt Riesen? Das ist ein Schattenkind und das agiert natürlich auch munter in der Beziehung mit Max. Und du kannst es nur bearbeiten, in welche Richtung auch immer, wenn du es anerkennst.
Ja, das ging mir jetzt auch gerade durch den Kopf, weil du ja vorhin gesagt hast, mit meiner Mutter so, ich muss es anerkennen, oder überhaupt im Elternhaus, aber jetzt mal in erster Linie die Mutter, anerkennen und trotzdem habe ich sie lieb. Mhm. Und jetzt in Bezug auf die Beziehung mit Max ist es ja auch so, ich muss ihn jetzt ja nicht hassen und ich muss nur anerkennen, es ist wirklich scheiße, wie es gelaufen ist. Und er hat wirklich viele Fehler gemacht. Und ja, ich darf ihn trotzdem noch gern haben. Ja. Aber davor steht es Anerkennen erstmal. Anerkennen, was wirklich blöd gelaufen ist, ja.
Ja, das darfst du auch nicht zu kurz kommen lassen. Damit du auch für dich die richtige Entscheidung triffst. Weil du darfst natürlich auch ruhig mal wütend sein.
Wut ist nicht ganz so das Gefühl, was ich so viel, wo ich so guten Zugang dazu habe.
Ja.
Wut hat man bei uns Mädchen nicht so gerne gesehen.
Ja. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Gefühl.
Also jetzt, als es diesmal am Jahresanfang, wo das rauskam, da war ich sehr wütend. Es war für mich ungewöhnlich, diese Intensität. Hat sich aber auch gut angefühlt.
Ja, klar.
Ich hatte wirklich das Gefühl, ich könnte alles auch zusammenschlagen.
Oder? Ja, weil Wut ja auch ein starkes Gefühl ist. Und ich denke aber auch, ich komme nochmal gerade zu deiner Mutter zurück. Also mir ging es ja in diesem Gespräch erstmal darum, diese Ebene zu setzen. Es war wirklich so, also das zu validieren, weil sonst kannst du da keine Beziehung zu kriegen. Mhm. Aber natürlich wäre auch ein weiterer Schritt, dass du dir irgendwann auch mal erlaubst, wütend auf deine Mutter zu sein. Mhm. Aber erstmal geht es darum, überhaupt das anzuerkennen, dass es einfach da war. Und je mehr du es anerkennst, desto besser wirst du alles verstehen, tieferes Verständnis für dich entwickeln und dann auch mal vielleicht eine gesunde Trennungsaggression haben. Mensch, Mama, das war wirklich nicht so doll. Ne? So. Und bei Max ja das Gleiche eben. Sich durchaus auch Wut zu erlauben. Aber das sehe ich so in der Reihenfolge so ein bisschen als zweites. Das Wichtigste ist erstmal anzuerkennen, dass es wirklich so war und wirklich so ist. Also aufzuhören, sich manche Dinge schön zu reden. Mhm. Aus lauter Bindungssehnsucht.
Und aufhören, mir die Schuld zu geben.
Ja. Aber wenn du damit aufhörst, wirst du auch wütender.
Okay.
Ist doch klar, oder?
Wenn ich aufhöre, mir die Schuld zu geben, ja. Mir die Schuld zu geben, ist ja auch wieder was für den Bindungserhalt. Das ist mir schon klar.
Natürlich.
Ja.
Und Wut ist kein Bindungserhalt. Zumindest vorübergehend.
Mhm. Und wie, was würdest du mir da empfehlen, um eben zu dieser Wut auch mehr Zugang zu bekommen, um auch dieses Ganze, also kann ich das für mich auch tun?
Ich würde erstmal dieses anerkennen. Und ich glaube, wenn du es wirklich anerkennst, dann kommt die Wut hinterher.
Mhm. Okay, okay.
Das Wichtigste ist das Anerkennen. Du kannst ja auf nichts wütend sein, was gar nicht so in Wahrheit stattgefunden hat, sondern was ja in Wahrheit irgendwie auch deine Schuld ist. Also dann kannst du nur auf dich selber wütend sein. Aber wenn du anfängst, sowohl bei deiner Mutter als auch bei Max anzuerkennen, dieser einfache Satz, ja, das war so. Ja, es war wirklich so. So, und das anzuerkennen.
Okay, da muss ich anfangen. Mir fallen unfassbar viele Dinge ein, wo ich anerkennen müsste. Ja, es war nicht meine Schuld oder das war der Anteil eines anderen und
ja. Ja, und es kann wirklich auch sein, dass du auch bei deiner Mutter nochmal zu dem Ergebnis kommst, Mama, das war scheiße. Also, dass du diese Loyalität, ich sage ja immer, man muss sich aus der Loyalität der Eltern lösen, wenn man wirklich sein eigenes Leben führen will. Und idealerweise findet das in der Pubertät statt. Da kommen die großen Kämpfe, idealerweise.
Das war auch bei uns.
Ja. So, und dass man irgendwann sich auch wirklich löst und dann wieder so zu sich findet und dann natürlich auch wieder ein versöhnliches Verhältnis kriegt, beziehungsweise so.
Also Kämpfe gab es schon und rebellisch war ich schon, ja. In der Pubertät.
Und trotzdem ist ja irgendwas geblieben.
Ja, trotzdem immer dieses schlechte Gewissen zu wissen, genau. So ist es nicht okay. Ja, klar.
Ja, eben. Ja, ja. Also ein positiver neuer Glaubenssatz für dich ist sicherlich auch, ich darf wütend sein.
Oh, das muss ich mir gleich aufschreiben. Ich darf wütend sein. Okay.
Okay. Mit welchen, ich sag mal, kleinen Vorsätzen gehst du jetzt aus dem Gespräch?
Ja, also ich werde mich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Wie gesagt, ich muss mir das alles aufschreiben dann wieder, dass es raus ist. Dass all diese Dinge, die mir ins Gedächtnis kommen, die passiert sind und dass die wirklich so waren, diese Anerkennung. Mhm. Also angefangen als Baby und Kind, aber eigentlich zieht sich das durch mein ganzes Leben bis in die Beziehung heute. Überall da, wo ich noch ein Stück weit mir selbst die Schuld gebe oder denke, habe ich ja nicht anders verdient, war ich, oder war ich selbst dran schuld, dass ich das anerkenne. Und dann dürften da einige Leute dabei sein, auf die ich wütend werde, wenn das funktioniert.
Mhm. Ja. Ja. Und dann kommst du in ein gesundes Verhältnis zu dir selbst und dann kannst du auch gesunde Grenzen setzen.
Hm. Weil auch bei der Ehe damals, das war ja auch, habe ich mich auch so schuldig gefühlt und konnte überhaupt nicht anerkennen, ja, was da, das, also da war es nicht, er war nie untreu damals, das gab es da nicht, aber es war einfach selbst ein Mensch, der mit seinem eigenen Leben überhaupt nicht klarkommt und alles, anstatt sich's anzugucken, also da war Alkohol ein großes Thema, hat das im Alkohol ertränkt seine Sorgen und ich war eigentlich immer allein mit Haus und Hof und Kindern. Und das fiel mir aber auch so schwer. Das war halt auch in der Therapie großes Thema. Dieses, dass er da einen Anteil dran hat, dass nicht ich ihn jetzt verlasse einfach so, sondern deswegen sage ich, da fallen mir bestimmt viele, das zieht sich wie ein roter Faden durch.
Richtig, richtig. Und das ist eben auch ein großes Abgrenzungsthema. Ja, denn erst wenn du anerkennst, hey, der Teil des Problems, der gehört überhaupt nicht zu mir, sondern das trägst du dazu bei, dass es hier wirklich schwierig läuft, kannst du ja gesunde Grenzen ziehen. Wenn du alles zu dir rübernimmst, dann geht das ja nicht. Mhm. Und diese Verantwortungsübernahme, ich bin dafür verantwortlich, dass meine Beziehung zu dir gelingt, die hast du ja schon als Kind, hast du ja eben gesagt, ganz klar gemacht. Mhm. Ne? Und das ist eben der Punkt und das ist der rote Faden, den du finden wolltest.
Ja. Also da will ich unbedingt dranbleiben, weil es erscheint mir auch alles logisch und schlüssig. Ja. Unbedingt will ich da dranbleiben.
Dann wirst du auch da dranbleiben.
Ja.
Super. Dann, Mia, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank, Steffi.
Sehr gerne. Ja, das war's für heute mit Stahl aber herzlich und das war für mich ein sehr wichtiges Gespräch mit Mia, weil es nämlich noch mal einen ganz wichtigen und fundamentalen Konflikt zum Vorschein gebracht hat, nämlich die Loyalität auf der einen Seite zu den eigenen Eltern und das tiefe innere Gefühl auf der anderen Seite. Und das konnte man anhand des Gesprächs mit Mia wunderbar nachvollziehen, wie es ihr im Grunde schwerfällt, anzuerkennen, dass sie wirklich diese tiefen alten Glaubenssysteme in sich trägt, weil die Loyalität zu ihrer Mutter sich immer wieder davor schiebt. Und ich denke, dass wir dieses Thema ganz gut besprochen und aufgelöst haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Mia dranbleiben wird und da sicherlich noch gute Fortschritte macht. Ja, und das nächste Mal ist die Antonella bei mir. Und das wird sehr spannend, denn hier haben wir mal eine Mutter, die sich sozusagen über ihre Tochter in Anführungsstrichen beschwert, weil sie sich von ihrer Tochter ziemlich abgelehnt fühlt und das Gefühl hat, sie bekommt bei ihrer Tochter, bei ihrer erwachsenen Tochter eigentlich keinen Fuß in die Tür. Und dann tauchen wir mal tiefer, wo möglicherweise eben auch der Anteil auf Antonellas Seite liegt. Und das war's für heute mit Stahl aber herzlich. Bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung an Groß.